Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Und mein Name ist Seni Savané. Er ist mit zugeschaltet für eine Wunschfolge von mir. Wir schalten jetzt wieder zu dir, René, in die wunderschöne Südsteiermark. Aber dann geht es in ein Sehnsuchtsgebiet. Hallo, René.
Ich begrüße dich wieder mal aufs Allerherzlichste und alles Liebe und Gute aus der wunderschönen Südsteiermark. Bei uns scheint die Sonne. Wir haben heute 30 Grad und das wünsche ich mir auch immer, wenn ich in Kalifornien bin, dass wir 30 Grad haben und Sonnenschein. Und wir reden heute über eines meiner absoluten Lieblingsgebiete auf dem Planeten, über Kalifornien. Und ich freue mich irrsinnig, dass du das ausgesucht hast.
Ja, Kalifornien. Also wie ich gesagt habe, schon so ein bisschen ein Sehnsuchtsort. Und wir haben viele Bilder im Kopf. Die haben nicht immer unbedingt was mit Wein zu tun. Natürlich gibt es da auch die ganz klaren Stereotypen. Palmen, Strand, Beverly Hills, Hollywood und so weiter. Aber wenn man dann länger dort ist, und das ist mir ja ab und zu vergönnt, dass ich dort Freunde besuchen darf, dann steht man auch irgendwann im Supermarkt vom Weinregal. Und da ich mich da jedes Mal fühle wie, wie ein Newbie, wie man dort sagen würde, ich habe keine Ahnung und das letztes Mal leider wieder so war, es ist ein bisschen besser geworden, dank dir, aber ich möchte einfach für die nächste Reise nach Kalifornien oder auch für die nächste Weinkarte, die ich vor mir habe mit kalifornischen Wein, ich will einfach besser ausgerüstet sein mit mehr Wissen und deswegen habe ich mir das gewünscht. Ich war sogar schon mal in Weinbergen, das war tatsächlich aber Central Coast. Ich war noch nie im Napa Valley, ich weiß, Schande über mein Haupt. Das muss sich ändern und deswegen habe ich mir Kalifornien gewünscht.
Das finde ich großartig. Das Problem ist halt, wenn man im Supermarkt steht, dann kriegt man auch normalerweise sehr viele Supermarktweine, die natürlich technisch gesehen sehr gut sind, aber halt nicht wahrscheinlich das ist, was wir suchen.
Ganz oben oder ganz oben im Regal. Da ist noch das, was wir suchen. Das habe ich schon gemerkt.
Das Problem ist halt, wenn du nach Kalifornien fährst und du hast einen Bausparer, lass ihn dir auszahlen und du wirst nicht viele Flaschen Wein kriegen für den Bausparer, weil das, was halt richtig, richtig gut ist, das kostet halt richtig, richtig Geld. Oder du hast ein Glück und kannst vorher, so wie wir das gemacht haben in unserem Profi-Sommelier-Verein mit dem Hans-Martin Gsellmann, Weine verkosten und da sind wir drauf gekommen, dass es auch in einem Segment von 35 bis, ich sage mal, 60 Euro fantastische Weine gibt, die wirklich fantastisch sind. Aber da musst du da halt wirklich ein bisschen einlesen dann und oder vielleicht mit Hans Martin vorher reden, der dir ein paar Tipps gibt, was du kaufen sollst.
Oder eben, man so sich schult, wie ihr das gemacht habt, dass man so gewisse Richtungen, also alleine schon die Appellationen, also einfach so die Regionen ein bisschen besser einschätzen kann. Die Trauben, ich weiß ja wirklich gar nichts. Und ja, im Supermarkt, manchmal ist man halt in der Verlegenheit, dort was zu kaufen. Wenn ich essen gehe, habe ich, wenn ich Glück habe, einen Sommelier, der mich beraten kann, so wie du. Aber ja, ich muss ja irgendwo, mein Weg zum Wein muss irgendwie ja gegangen werden. Und deswegen,
du hast absolut recht.
Was hat der Hans-Martin euch denn zum Einstieg alleine schon zu dem Thema gesagt? Wie ist gerade vielleicht auch so der Trend?
Ja, man muss halt anfangen, Kalifornien hat ja 250.000 Hektar und es ist immer unter den vier größten Weinbaugebieten auf der Welt und da gibt's halt sehr viel Massenwein halt auch. Und die kleinen Boutique-Wineries, die es halt gibt, die sind halt relativ immer schnell vergriffen und die machen dann halt auch wirklich weniger Wein. Ich bin ehrlich, ich kann dir jetzt nicht einmal einen gescheiten Tipp geben, auf was du schauen sollst, weil Cabernet Sauvignon, Zinfandel, Chardonnay oder Sauvignon Blanc, das sind halt immer die Rebsorten, die halt sehr viel angebaut werden in Kalifornien. Und dann gibt's natürlich, so wie die Rhone Rangers, was da gegeben hat, oder noch immer gibt, die halt die Rhone-Sorten anbauen, wie Grenache und Syrah, Mouvetre. Das sind halt wieder Spezialgeschichten. Im Großen und Ganzen, wenn man sich vielleicht an Namen hält, so wie Mondavi zum Beispiel oder Schäfers Vineyard so klassische Namen, da kann man sich schon ein bisschen anhalten, dass die Qualität halt immer sehr gut ist. Ob dir dann der Wein, wenn es ein sehr simpler, gestrickter Wein ist, ob dir der anspricht oder nicht, das musst du für dich selber entscheiden. Aber ich glaube, einen Namen kann man sich halt immer gut festhalten. Und da ist halt natürlich Robert Mondavi, der Urvater aus Kalifornien, natürlich immer gut. Und die machen auch im Einstiegssegment sehr gute Sachen. Ja.
Ja, ist ja das auch, was du,
Oder
das würdest du ja sogar dann auch finden. Und ich sag mal jetzt für einen Grillabend oder irgendwie sowas, am Strand vielleicht sogar, ist das dann auch okay. Und dann weiß ich aber, ich muss natürlich etwas tiefer in die Tasche greifen und nicht ich sag mal eben zu dem Supermarkt, zu der Supermarktauswahl von ihm greifen. Aber ja, genauso war auch mein erster Weg zu kalifornischen Wein, weil große Weingüter, unter anderem Mondavi, die Weine quasi wirklich auf Tourismusmessen mitgebracht haben. Und bei Abendveranstaltungen hat man dann kalifornische Weine zum ersten Mal im Glas gehabt. Das war lange, bevor ich das erste Mal hingereist bin. Als ich dann hingereist bin, habe ich relativ schnell gemerkt, dass die Trauben, die mir vielleicht in Europa gut schmecken, die ich mag, dass das nicht das Gleiche ist. In Kalifornien anders ausgebaut, eben anderes Klima auch. Und da, ja, also Cabernet, gebe ich ganz ehrlich zu, ist eine Traube, die ich in Europa nicht oder aus Europa nicht so viel nutze, trinke. In Kalifornien dann auf einmal doch.
ja, es macht Sinn. Es gibt inzwischen, ich glaube, zwei Fraktionen. Mit viel zwischendrin gibt es ja nicht. Es gibt Leute, die lieben kalifornische Weine und dann gibt es die, die es gar nicht mögen. Ich liebe es, ich hab's immer, ich liebe es seit Anfang an. Warum? Weil mir einfach der Geschmack, ich liebe den Geschmack einfach. Nicht von jedem Wein, aber ich mag dieses Saftige, ich mag dieses Ausgereifte, ich mag auch diese gewisse Kraft. Wir werden selten schlanke Weine finden. Natürlich gibt es sehr viel Wein, auch in Kalifornien, die elegant und frisch sind. Und die, der Hans Martin hat uns ein paar Weine auch gegeben, von weiter südlich bei San Francisco herunten, die Chardonnay oder Pinot Noir sind, die höchst elegant sind. Aber wenn du dann weiter in den Norden rauf gehst und du bist eben im Napa Valley, dann wirst du selten Weine halt oder schon. Weine haben aber selten Weine haben, die extrem schlank und karg sind. Die haben halt immer Softigkeit drin und die haben eine Dichte, die haben viel Extrakt drinnen. Mir persönlich gefällt es irrsinnig gut. Warum? Weil es reichhaltig ist und mir einfach der Geschmack
Das ist die
gefällt.
Sonne im Glas,
Aber
oder?
ich
Ich
kann,
sag das immer so gern.
das ist, es ist, ja. Und du weißt, wo es herkommt. Und das ist auch eine Eigenständigkeit, weil wir reden immer von Herkunft und Eigenständigkeit. Wenn du einen Wein aus Kalifornien kriegst, dann warst du der Kompass Kalifornien. Und das ist eben auch der Boden, die Herkunft und auch vielleicht die ganze Machart, das will konzentrierte sein. Das ist einfach reichhaltig an Cabernet Sauvignon. Das Einzige, wo ich nicht der Riesenfreund bin, ist Zinfandel.
Ich auch nicht.
Ich weiß nicht warum. Das ist wie Pinotage, also in Südafrika. Da bin ich auch nie warm geworden mit dem Ganzen, weil ich habe noch selten was getrunken, was mir richtig geschmeckt hat. Aber für mich persönlich zählt Cabernet Sauvignon aus Kalifornien, vor allem dann aus Napa Valley, zum Besten, was die Welt hergibt.
Ja, und du hast das gerade auch schon angesprochen. Du hast gesagt, weiter nördlich und so weiter. Was natürlich Kalifornien mit dieser wahnsinnig langen Küstenlinie und deswegen ist es ja auch so ein, wie du sagst, eines der größten Weinanbaugebiete der Welt. Es ist einfach mal ein riesiger Landstrich, ein großer Bundesstaat. Was die natürlich haben, ist einmal der Boden, dann die Sonne, aber auch den Pazifik. Und der Pazifik, der ist für mich was ganz Besonderes. Das ist ja jetzt nicht der wärmste Ozean. Und der bringt da was rein, was offensichtlich den Weinen sehr, sehr gut tut. Wo auch die Nächte dann dementsprechend sind. Dann der Tag ist wieder, wie man es sich wünscht, einfach sonnig. Und ja, und du hast gerade gesagt, weiter nördlich oder weiter südlich. Ganz, ganz südlich ist ja dann wieder die Region, in der ich schon auch in Weingebieten war oder auch Verkostungen hatte. Das ist dann wirklich zur Grenze von Mexiko schon fast, eben San Diego unten oder wenn man da drüber ist, ist ja, was hat man, Temecula und so weiter, also Orange County quasi, Hinterland und so weiter. Das ist deswegen vielleicht auch spannend und was, ja, was du auch magst, weil da relativ viele Boutique-Weingüter sind. Ich glaube, in der Südsteiermark wären das trotzdem große Weingüter, aber
Also für die
Ja,
Südsteiermark ist alles
genau.
groß.
Aber für kalifornische oder amerikanische Verhältnisse ist sowas dann halt Boutique. Das ist halt klein und dann sieht man auch wirklich, ich war einmal auf einer Verkostung auf einer Pferderennbahn. Da hat man das Thema Pferderennen und Wein kombiniert, war natürlich eine tolle Veranstaltung. Und da sieht man dann auch, dass die Flaschen halt auch relativ schnell weg sind. Das ist halt was, was man sich sonst gar nicht vorstellen kann. Der ist dann auch ausverkauft, so wie du das kennst. Und das ist natürlich bei den großen Weingütern nicht so. Das heißt, man muss sich dann auch beeilen, wenn wirklich so ein Top-Jahrgang da ist. Und ja, einfach viel verkosten. Das haben wir dann auch gemacht. Aber ich habe die Weine, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen haben, die habe ich wirklich nur ab Hof bekommen können, wie man so schön bei uns sagt. Oder gar nicht mehr, weil sie dann schon weg waren.
Ja. Also meine zwei Lieblingsgebiete sind ein Zacken nördlicher. Das ist dann alles um San Francisco herum, bei Santa Barbara, bei San Francisco dann oben, weil da hast du dann, weil du den Ozean angesprochen hast, der Ozean bewirkt ja sehr viel. Der bringt ja den Nebel über die Weinbaugebiete und dadurch haben die halt immer diese Kühle drinnen. Und mein Lieblingsgebiet, ich meine, ich durfte schon besuchen, dann ist Napa Valley, da, das ist halt die Herkunft des Cabernet Sauvignons, wenn du halt von der neuen Welt sprichst. Und das Thema Neue Welt gibt es ja auch schon fast nicht mehr, weil jetzt gibt es ja Kalifornien auch schon seit, ich glaube, 1770 wurde das Ganze das erste Mal ein bisschen so richtig von Missionaren gegründet. Also ist es auch nicht mehr so jung, aber trotzdem, es wird noch immer Neue Welt bleiben. Aber das sind meine zwei Herkünfte, vor allem dann eben Santa Barbara, die Santa Rita Hills, wo du dann Pinot Noir Chardonnay hast und eben dann im Norden oben, wo eben Cabernet
Du
Sauvignon,
meinst mit Norden dann, mit Norden meinst du dann Napa
der
Valley?
Norden ist dann Napa
Und
Valley,
Santa
genau,
Barbara ist
wo
ja
du
das
dann.
Besondere, dass das wirklich teilweise bis zur Küste rangehen kann, das Weinbaugebiet,
Richtig,
genau.
absolut richtig. Und da ist halt diese Nebel, wo da kommen, die sind halt ganz wichtig auch, damit es eben diese Frische, diese Säurestruktur, diese Leichtigkeit eben in den Wein reinkommt.
Ja, und sowas habe ich eben in der Nähe von San Luis Obispo erlebt. Also da ist man im Grunde genommen kilometerlanger Sandstrand, unfassbar schön, Pismo Beach, also kann ich nur empfehlen. Und wenn man dann quasi über den Hügel fährt, kommen direkt die ersten Weingüter. Und da auch, Achtung, da gibt's, sagst du ja immer, auch viel Masse. Da wird in der ganzen Region, in der Central Coast wird auch viel produziert. Aber da gibt's auch kleine Weingüter, also wirklich mini, mini Familienweingüter. Auch ab und zu mit europäischer Handschrift, weil die natürlich sich auch da niedergelassen haben oder gemerkt haben, da gibt's tolle Weine. Und das macht richtig Spaß. Also da habe ich mal so eine Art kleine Weintour gemacht. Aber das ist noch sehr unpopulär. Ich weiß nicht, wie es im Napa Valley ist, aber wenn man das so macht wie bei euch in der Südsteiermark, dass man quasi zu Fuß oder mit dem Radl sagt, von Weingut zu Weingut, also die Amerikaner, zumindest vor 5 Jahren, haben gedacht, was ist denn das? Was machen die denn da? Und wir haben gesagt, naja, aber wir wollen ja auch verkosten und wir müssen ja irgendwie weiterkommen.
Ja, aber wobei ich eins sagen muss, das vor allem in Napa Valley, das schon cool ist, du zahlst halt einen gewissen Betrag und dann kannst du Weine verkosten. Das wirst du immer wieder finden, dass du eben, weiß ich nicht, für ein paar Dollar kannst du dann eben 5 Gläser Wein kosten und das macht schon
Ja, und
alles
beim
Sinn.
nächsten Weingut, da
Und
musst du aber hinkommen.
ja, ganz
Und
klar,
das sind
ja.
ja Entfernungen dann in Napa Valley, oder?
Ja, du musst schon ein bisschen
Ja.
Radl fahren. Das war ein Weingut zum anderen kommst. Aber das ist halt das Schöne und auch das eigentlich das Konträre und das Spannende an dem ganzen Weinbaugebiet Kalifornien. Du hast wirklich von der absoluten Masse von einem Wein, den die Menschheit nicht wirklich braucht, bis zu den wirklich teuersten Weinen auf der Welt, die wenig heißt immer wenig, wenn wenig ist, ja, ist auch nicht wenig, aber die machen halt wirklich nur ein paar Kisten Wein. Und eine Kiste ist in Amerika nicht wie in Österreich 6 Flaschen, sondern 12 Flaschen. Und du hast halt das Konträre. Richtig teuer, richtig boutiquemäßig, wo du Member sein musst, damit du überhaupt einen Wein kriegst, bis auf die große Masse, wo dann eben Gallo Flächen hat, wie bei uns ein Ackerbau oder ein Rübenacker, wo die halt Wein machen. Also spannend. Und ich persönlich, ich meine, ich schaue dann eben, dass ich die Boutique, also die ganz kleinen Weingüter dann kriege, die halt fantastisch sind. Und Es gibt wirklich ein paar, die mir immer am Herzen liegen. Rich Montebello zum Beispiel. Du kannst mir, glaube ich, Tag und Nacht einen Wein einschenken von dem Weingut. Ich liebe es ohne
Ist das
Ende.
Napa
Und
Valley
das
oder
ist
wo
ein,
ist das?
nein, das ist weiter herunten bei Santa Rita Hills. Und das sind einfach Weine, die sind richtig gut. Und das kannst du mir Tag und Nacht einschenken und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich
Und
es
das ist
kriege.
ein Cabernet dann auch?
Ja, das
Ein
ist dann,
Blend?
es ist, ja, es gibt rein zu den Cabernets oder auch Cuvées davon. Aber das ist einfach immer gut und mir schmeckt so einfach.
Also das ist ja so mein Thema. Als Weintrinker, als Weinliebhaber und auch Rotweinliebhaber, wirklich bekennender Rotweinliebhaber, ist das ja eine Region, in der ich das alles ins Glas bekomme. Ich bekomme auch das Holz, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich bekomme auch die Cuvées, wo dann wirklich, wo ich einfach merke, da wird noch mehr, ja, da wird ein sinnliches Produkt hergestellt. Und jetzt bist du der Sommelier. Kann man sagen, dass wenn ein Gast kommt, der wirklich eher leichte Weine, sag ich mal, Sommerweine oder sogar gekühlt oder was auch immer, dass der vielleicht in Kalifornien weniger oder vielleicht ja, gerade gekühlt kannst du ja eigentlich alles irgendwie machen, aber der wird vielleicht nicht ganz so happy wie ich, der wiederum dieses voluminöse, körperreiche und so mag. Kann man sowas sagen?
Ja, schau, es ist ganz einfach. Du nimmst ein paar Flaschen Welschriesling mit um nach Kalifornien, dann hast du einen frischen, leichten Wein. Aber am Ende des Tages wirst du als Frisch-Leichtweintrinker, natürlich wird es immer wieder ein paar Sachen geben, die so schmecken. Aber ich fahre jetzt nicht rüber nach Kalifornien, um frische, leichte Sommerweine zu trinken. Ich muss aber auch nicht die Wuchtbrummer haben. Also man muss also immer glauben, dass die Weine 14, 15, 90% haben müssen. Es gibt in dem Mittelsegment sehr viel Wein, der richtig gut ist. Und vor allem auch an Weißwein. Der Hans Martin hat uns fantastische Chardonnays mitgebracht und auch Sauvignon Blancs, die wirklich fantastisch waren, die nicht tutti frutti laut waren. Der war auch zwischen 12, 5 Volumensprozent bis 13 und es hat einfach richtig Spaß gemacht. Aber diese Leichtweine, wie wir da haben, wird es sicher auch geben, aber ja,
Ist
ich
es nicht
zwanghaft.
charakteristisch dafür oder dafür?
Nein, nicht
Ja.
wirklich.
Wie habt ihr denn angefangen mit dem Hans Martin? Habt ihr dann mit Chardonnay und Sauvignon Blanc angefangen?
Ganz klar, wir haben einmal angefangen mit den kühleren Gebieten und da ist eben Weißwein, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir als erstes dann kommen und dann haben wir uns ein bisschen hochgearbeitet dann zu den Rhone-Blends und dann, also Syrah und Grenache-Blends oder rein Syrah und dann haben wir eben die großen Cabernet Sauvignons, haben wir auch zwei, drei Flaschen gekriegt und so haben wir uns eben vorgearbeitet. Wichtig ist, also was wir jetzt nicht unwichtig wäre, es gibt ein Wort, das heißt AVA.
Ja.
Und dieses Wort hört man wahrscheinlich immer wieder und man weiß oft nicht, warum das Wort AVA da steht. Die AVAs sind ähnlich wie bei uns eben Ortsweine sind. Das heißt, die American Viticultural Area, also die ganzen Kalifornien ist eingeteilt in 138 AVAs, die aber jetzt nicht so charakteristisch sind wie in der Steiermark, wo du das wirklich abgegrenzt hast. Und jetzt, es muss ja immer kompliziert sein im Leben. Es können AVAs sich auch überschneiden. Das heißt, wenn ein Gebiet über die Grenze geht, dann gehört es noch immer zu einer AVA dazu. Also es ist, das, was ich jetzt gesagt habe, war schwerst kompliziert. Am Ende des Tages ist es so, Kalifornien ist eingeteilt in 138 AVAs. Das sind unterschiedliche Zonen, wenn man so will, also Weinregionen in Kalifornien.
Und die müssen auf der Flasche draufstehen, frage ich jetzt als Konsument.
Und das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich glaube ja.
Okay, also damit könnte ich ja schon mal, wenn ich Erfolg gehabt habe bei einem Wein dann quasi oder den wirklich gut fand, dann achte ich schon mal vielleicht auch auf die AVA.
Ja, ich glaube, dass diese Abgrenzung dann schon umstehen muss. Aber wie gesetzlich streng das dann wirklich ist, weiß ich nicht. Aber ich sage
Ich
ja,
sage
das
auch
muss,
ja, in
glaube ich, umstehen.
Kalifornien würde ich jetzt auch mal sagen, in Amerika streng, also in Nordamerika
Ja.
streng, hätte ich jetzt auch gesagt.
Und du weißt halt einmal, wo die Trauben dann wirklich herkommen. Und das ist auch nicht unwichtig, weil es müssen ja dann 85% eben der Trauben aus einer bestimmten AVA kommen. Und dann hast du schon mal einen Anhaltspunkt, wo das herkommt. Also es sind dann keine Multi-District Blends, sondern eben eine bestimmte Herkunft und da eben 85% eben aus einer AVA.
Ja, das hilft auf jeden Fall. Und die Trauben, wenn ich das vielleicht noch fragen darf, die heutzutage so im Trend sind, weil du hast die Roan Blends angesprochen. Das war für mich jetzt heute schon so das, wo ich am meisten gelernt habe, weil das scheint offensichtlich was zu sein, was so, zumindest früher war das meins. Ich wäre früher weniger zum Cabernet gegangen. Also in den Jahren, wenn ich in Kalifornien im Urlaub war, da habe ich dann tatsächlich eher offensichtlich die Rhone Blends, also Syrah, vielleicht auch reinsortig oder eben Grenache. Und das hat bei mir hervorragend funktioniert. Bis ich dann auch drauf gekommen bin, das ist gar nicht die populärste, wie vielleicht in anderen Regionen dieser Welt, Rebsorte. Wie ist das denn heutzutage? Oder hat der Hans Martin da was zu gesagt? Hat sich das verschoben? Weil früher war Zinfandel ja sehr, sehr stark. Ich glaube, direkt hinter Cabernet kam Zinfandel. Früher.
Ja, das ist was, was ja, das Thema Zinfandel, gell? Ich glaube, dass die Menschheit das natürlich in Kalifornien sehr gern trinkt, was einfach sehr opulent, was ist halt, für mich hat es immer zu wenig
Ich sehe
Charme
das
und
nicht
deswegen,
oft, sage ich ganz ehrlich. Also wenn ich, wo
ja,
ich, und vielleicht bin ich in den anderen Supermärkten, keine Ahnung, oder
na.
auch die anderen Freunde oder die anderen Restaurants, ich sehe selten heutzutage Zinfandel.
Es wird wahrscheinlich eh im Rückgang sein. Also da bin ich ehrlich, da habe ich jetzt auch nicht nachgefragt, wie populär Zinfandel ist. Aber ich glaube, dass es eher im Rückgang ist, weil in meinem Gefühl ist Cabernet Sauvignon sicher die Nummer eins, was irrsinnig spannend ist. Und das ganze Thema mit der Rhone, wie Mourvèdre, Syrah, Grenache, das passt einfach gut auch in das Gebiet, weil es ein Zacken wärmer ist, weil es ausreift. Und es ist einfach richtig, richtig gut. Und da gibt es, wie gesagt, diese Vereinigung der Roan Rangers, die eben sich für diese Rebsorten eingesetzt haben oder noch
Roan
immer einsetzen.
Rangers heißen die.
Ja, die Roan
Ja, finde ich ja
Rangers,
schon cool. Das ist ja schon
das
super.
hört sich immer alles
Ja.
cool an. Aber die haben sie eben eingesetzt für diese Rebsorten, weil sie einfach gern auch die Roan getrunken haben. Und die sind auch irrsinnig populär. Also Bonny Doon, das hat man sicher schon mal gehört, dass wenn man sich da beschäftigt mit den ganzen, der macht fantastische Weine. Und Randall Graham, eben von Bonny Doon, das ist einer der Vorreiter für diese rohen Weine in Kalifornien.
Ja, damit kommen wir ja zu einem Thema, was wir auch noch, ich sag mal, Richtung Ende der Folge ansprechen werden, das Thema Frankreich und Kalifornien oder versus Frankreich versus Kalifornien, kann man vielleicht sagen. Mir fehlt noch eine Traube und zwar Merlot. Früher natürlich war das so ein Go-to-Wein, Kalifornien, Merlot. Muss ich sagen, mache ich heute nicht mehr. Aber es gibt sicher auch sehr, 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 sehr gute. Aber wie gesagt, ich kenne mich ja auch nicht aus. Wie war es bei euch mit der Verkostung? Was gab es Merlot?
Ich bin ganz ehrlich, mir fällt jetzt auf die Schnelle
Keine Ahnung, ne?
kein Merlot ein, der dabei war. Im Blend sicher, aber reinsortig nicht. Ich glaube, wenn der Hans Martin Weine bringt, dann bringt er schon Weine, die richtig Charakter haben. Und da ist ein reinsortiger Merlot sicher fantastischer. Aber ich büge mir jetzt ein, dass wir keinen reinsortigen Merlot gehabt haben. Wo die Reise dann auch hingeht mit Merlot, Kalifornien, bin jetzt auch zu schwach, weiß ich nicht. Ich beschäftige mich dann lieber mit Cabernet Sauvignon, und eben diese ganzen Rhonsorten und dann eben, wenn es weiter südlich ist, Pinot Noir, Chardonnay,
Oder
weil
eben,
es
wie
mir
du
einfach
gesagt
mehr.
hast, als Cuvée, als Blend, dass man eine Merlot halt
Ja.
dazu gibt, aber nicht eine reinsortige Merlot-Flasche mehr oder so stark findet wie vielleicht auch mal früher. Und das ist ja aber auch die Entwicklung oder die Frage jetzt für mich als Weinliebhaber, Cuvée. Kann ja immer alles sein. Und in Kalifornien dann noch gepaart mit neuen Fässern. Ist das so was? Kann man sagen, das ist ein roter Faden oder ist das die Ausnahme heutzutage? Wir hören das ja von den Winzern aus Österreich, wie groß die Unterschiede sind, ob du jetzt ein neues Fass nimmst oder nicht,
Ja, ganz klar.
klein oder
Meine,
groß. Wie
was man jetzt mal ganz, ganz kurz ansprechen muss, ist, es hat sich in Kalifornien irrsinnig viel getan. Auch das Thema biologischer Weinbau, das wird auch ernst genommen. Also es gibt sehr viele Betriebe, die in Umstellung sind oder schon umgestellt haben auf biologischen Weinbau. Das heißt, die sind da draufgekommen, dass eben der Boden für sie und die Herkunft ganz wichtig ist und wir müssen den Boden schützen. Es gibt auch eine große Naturweinszene in Kalifornien. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die tun richtig viel. Und jetzt komme ich auf das Thema Holz zurück. Der Holzeinsatz, ob der weniger wird oder nicht, kann ich nicht sagen. Man, die klassischen Weingüter nehmen sehr gerne noch das Holz, also Barriquefässer her, Aber das, was wir gekostet haben, es wird wesentlich zugänglicher, es wird charmanter. Also in meinem Gefühl heraus glaube ich schon, dass auch das Thema Holz ein bisschen weniger wird, dass eben nicht mehr so brachial mit Holz gearbeitet wird. Und die Weine sind einfach ja nicht mehr so röstig, so dicht, wie sie sind, wie sie früher mal waren. Sie werden wesentlich eleganter. Und was ich gemerkt habe, vor allem bei den Burgunderrebsorten, das wird auch irrsinnig frisch und lebendig. Und das Thema burgundisch sein kann man auch ein bisschen so hernehmen. Es wird einfach zugänglicher und leichter und eleganter. Es ist nicht mehr so verholzt, wie man, wenn man so will, wie es einmal seinerzeit war. Aber es tut sich, ich glaube, da ist auch, wie überall auf der Welt, so ein Gedankengut in Kalifornien, wo es eben hingeht, auch zu natürlichem Weinbau, zu Nachhaltigkeit, zu eleganteren Weinen. Die wollen ja auch trinken. Ich meine, du kannst ja immer nur 14, 15% Weine trinken, die wegbügeln. Du musst schon mal Weine auch trinken, die leichter sind, die nicht so schwer sind. Und ja, der Weg, glaube ich, in meinem Gefühl, so wie man das die letzten 2 Jahre jetzt beobachtet hat, geht, glaube ich, schon dahin.
Sehr gut, ist ja also tatsächlich für uns nur positiv, weil wir wollen ja trinken, einfach trinken.
Ja,
Und
wir wollen einfach
ja,
trinken.
genau, also jetzt habe ich schon Rhone Blends, das nehme ich auf jeden Fall mit. Dann die AVAs, also die American Viticultural Area.
Areas,
Genau.
genau.
Und die nehme ich mit für das nächste Mal. Und dann natürlich auch, ja, wenn man sich das Preis-Leistungs-Verhältnis annimmt oder anschaut, dann ist man auch geneigt, an Frankreich zu denken. Und das ist ja nicht ohne Grund so. Und da hast du ja was mitgebracht, wie auch überhaupt sich Kalifornien gegen Frankreich auch vielleicht positioniert hat, oder?
Ja, der Judgment of Paris, das war seinerzeit einmal eine richtig coole Verkostung. Die wurde auch, ich glaube, da war der Willi Stoelke sogar dabei, in Berlin noch einmal aufgerollt mit den gleichen Weinen, was da seinerzeit gegeben hat. Und in den Judgment of Paris, man, das war vielleicht ein bisschen so eine Geburtsstunde des kalifornischen Weinbaus, wo es halt wirklich dann ernst genommen worden ist.
Also bei
Da
uns
hat
auch
halt
ernst genommen. Also
auch genau in Europa auch ernst genommen worden ist, weil wenn einmal kalifornische Weine in einer Blindverkostung mit französischen Journalisten und Superstars vorne ist, dann wird schon mal Gedanke gemacht, ob das nicht ernsthaft genommen werden muss. Und eben 1976 hat es in Paris dieses Judgment of Paris gegeben, wo eben der Stephen Spurrier, ein Engländer, der hat das Ganze initiiert und wollte einfach einmal herzeigen, wie Kalifornien und Frankreich funktionieren. Und da waren halt Legendenweine dabei seinerzeit, die halt wirklich fantastisch sind oder noch immer fantastisch sind. Und da hat halt sehr viel aus Kalifornien gewonnen. Und das war vielleicht dann schon das Augenöffnen auch der kritischen Kalifornientrinker, dass es eben auch sehr, sehr gut ist und nicht immer nur opulent und deftig und dicht sein muss.
Ich finde das sehr spannend, weil das ist jetzt, ja, das ist jetzt fast 50 Jahre her und seitdem ist auf der Welt sehr, sehr viel passiert, auch natürlich in der Weinwelt. Hast du als Sommelier, das Gefühl, dass wir europäischen Konsumenten, dass wir das einsehen, Kalifornien versus Frankreich?
Jein, ja, es gibt halt, ich glaube, das ist das Gleiche wie bei den Weintrinkern. Es gibt bei den Sommeliers, genau, ich glaube, es gibt zwei Arten von Sommeliers, die sich darauf einlassen und das mögen, oder die das einfach nicht trinken wollen und einfach sagen, ich brauche das alles nicht, weil es mir zu deftig ist und einfach zu mächtig ist. Ich sage immer eins, man muss immer hinschauen. Du darfst sowieso nie so einbohrt sein und einfach sagen, ich schaue auf gewisse Gebiete nicht mehr hin, weil die entwickeln sich auch weiter. Und ich merke das immer wieder, wenn du Kalifornien kostest, die entwickeln sich hin zu, ja, nicht schlank werden, aber ich finde es einfach richtig gut für das, was sie machen. Und das ganze Leben muss dann immer nur auf karge, schlanke Weine aufgebaut sein. Ich brauche ab und zu halt einmal was Softiges. Du willst ein Steak
Genau.
essen. Und du willst so ein Steak, willst du eine gescheite Flasche Wein. Und wenn das softig ist, wenn die eine gute Tanninstruktur hat, wenn der einfach das Cabernet Sauvignon hat und du denkst da, schau her, das, ich finde das so gut, dann brauche ich mich nicht bemühen mit einem schlanken Cabernet Sauvignon, der Säure hat. Ich will das einfach. Und das Leben ist zu kurz, um einfach nicht irgend Sachen zuzulassen. Und ich will es, wer es nicht will, ja gut, ja, ist halt so, wie es ist.
Genau, aber zumindest mal verkosten und sich auch immer wieder mal damit auseinandersetzen. Also zum Glück ist es bei mir so, wenn ich dorthin reise, dass ich ja quasi gezwungen bin, weil ich wäre ja verrückt, was anderes zu trinken als dann kalifornische Weine. Und jetzt durch den Podcast mit dir kenne ich mich etwas aus. Also gerade auch die AVAs oder AVAs. Das ist echt, das ist wichtig. Und ich wollte jetzt auch eben hören, und das hast du bestätigt, dass sich da auch was mit, ja, ich sag mal, eher naturnahen Anbauweisen verändert, dass auch so eben der Holzeinsatz mittlerweile seinen Weg nimmt. Und seien wir mal ganz ehrlich, in Kalifornien bei einem heißen Sommertag bin ich froh, dass ich trotzdem was trinken kann, und mir geht's am nächsten Tag hervorragend. Mir geht's gut. Das macht Spaß. Ich freue mich auf das nächste Mal Kalifornien, sage ich ganz, ganz ehrlich. Und ich werde zu 90% Rotwein trinken. Sage ich auch ganz ehrlich.
Ja,
Also
dann
Weißwein wird.
nimmst du einfach 6 Flaschen Wäschedressing mit für den Durst und den Rest trinkst du einfach Rotwein und dann ist das Leben auch wieder
Ja, und das
schön.
Leben ist wirklich schön dann. Kann man nicht anders sagen. Das Leben ist dann wirklich schön. In Kalifornien
Ja.
mit einem passenden Rotwein ist es einfach sehr, sehr schön. Ja, also vielen, vielen Dank dafür. Bis ich dann wieder dahin komme nach Kalifornien oder vielleicht auch mal, wenn ich dich besuche in der Südsteiermark, einen tollen Kalifornier im Glas habe, kann ich einfach nur sagen, weiterhin einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge. Aus, in oder für die neue Welt, darf man immer noch sagen, René, das wird sich
Ich
wahrscheinlich nie
glaube.
ändern. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Thanks.
Alles Liebe und bitte schaut immer wieder auf auch Gebiete hin, die ihr schon ewig nicht mehr getrunken habt. Ihr werdet geflasht sein, wie einfach cool es ist. Und schaut euch vielleicht einmal Falcon Crest wieder mal an, dass ihr mal seht, wie geil ein Weingut ausschaut. Ja.
Aber ich glaube, René, uns hören dann doch auch Zuhörer, die nicht wissen, was Falcon Crest ist. Eine Serie aus, es muss das Napa Valley gewesen sein, oder?
Ja, es war Napa
Ja.
Valley. Ich glaube, es war Napa Valley.
Aus den
Und
80ern, sage ich jetzt mal. Ja.
wer nicht weiß, was Falcon Crest ist, es gibt YouTube, googelt es nach. Einer der geilsten Weinserien aller Zeiten.
Ich werde es mir wirklich mal wieder anschauen. Wir wollten auf dem Jingle, auf dem Song, wollten wir tatsächlich unseren Hochzeitstanz machen. Und dann ist uns aber dem Land Tirol die Treue dazwischen gekommen.
Ja, Wahnsinn,
Das ist ein
ja,
anderer
das ist
Podcast
gewaltig.
dann.
Ja.
Also in diesem Sinne, vielen Dank.
Passt.
Ciao.
Alles Liebe, Papa.